Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wunderschönen guten Morgen an alle zusammen. Guten Morgen. Ich wünsche euch einen richtig schönen, gesegneten Sabbat an diesem heutigen Tag. Ich begrüße alle Gäste ganz herzlich, die heute zum ersten Mal da sind oder zum zweiten, dritten Mal. Ich begrüße ganz herzlich die Zuschauer im Livestream, die heute dabei sind. Jeden von euch Gemeindegliedern, jedes Kind, jeden Jugendlichen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin der Claudio und ich bin hier im vierten Schuljahr am Seminarschloss Bogenhofen im Theologie-Kurs und werde jetzt bald abschließen. Also in 2 Monaten haben wir schon die Abschlussprüfung. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, aber da werde ich schon schwermütig, wenn ich drüber nachdenke. Also ich werde ungern den Campus verlassen. Ich habe den Campus so sehr genossen, diese 4 Jahre. Und es war mir auch eine Freude, viele von euch hier kennenzulernen. Ich habe vor ungefähr 3 Wochen eine Predigt hier auf der Jugendgebetswoche gehalten. Und ich habe diese Predigt damit begonnen, dass ich etwas von mir erzählt habe. Ich habe davon erzählt, dass ich Reisen so gern habe. Heute habe ich wieder was dabei, was ich richtig gern habe. Und zwar ist es Kunst. Kunst ist etwas, das beschäftigt mich schon mein Leben lang. Wenn es einen Unterricht gab, wo ich früher immer der Beste war, dann war es nicht Mathe und nicht Physik. Sorry, Gerson, ich war so schlecht darin. Es war Kunst. Kunst war ich schon immer begabt und war sehr glücklich und gut darin. Gott hat mich gesegnet. Dankeschön, Herr Jesus. Und es hat mir immer so viel Freude bereitet, zu zeichnen, Musik zu machen, was es auch immer ist. Kunst hat schon immer mein Leben bereichert. Dort fühle ich mich zu Hause. Also, was habe ich mir gedacht? Zu Beginn der Predigt heute bringe ich euch etwas aus der Kunstwelt mit, oder? Habt ihr Lust? Ich hoffe schon. Und zwar ist das hier ein Künstler, Paolo Veronese. Ihr seht das Jahr, in welchem er gelebt hat. Der ist ein venezianischer Künstler gewesen und er war einer der wichtigsten und bedeutendsten Künstler der Spätrenaissance. Und es gibt ein sehr berühmtes Bild von ihm, das ist dieses hier, ein Gemälde. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch schon. Ich frage jetzt mal in die Runde, was glaubt ihr, welche biblische Geschichte bildet er hier ab? Abendmahl? Sieht echt so aus mit dieser großen Tafel. Aber ist es nicht das Abendmahl? Yes, die Hochzeit zu Kana. Vielen Dank. Auch wenn die Umgebung nicht aussieht wie Kana an, sondern eher vielleicht wie ein großes Bankett im Areopag in Athen oder so, wollte er doch damit die Hochzeit zu Kana darstellen. Ein kleiner Funfact, er hat sich sogar selbst abgebildet. Hier seht ihr ihn, wie er musiziert mit Jesus an einem Tisch. Und das ist ein anderes Gemälde von ihm. Und dieses Gemälde soll heute die Predigt prägen. Welche biblische Geschichte hat Paolo Veronese wohl dort abgebildet? Was denkt ihr? Was könnte das sein? Yes, yes, super, Annemarie, 100 Punkte. Hätte ich eine Schokolade dabei, du würdest sie am Ende der Predigt bekommen. Ja, es ist der Hauptmann von Kapernaum, der um die Heilung seines Knechtes bittet. Sehr gut. Der Hauptmann von Kapernaum. Dieser Text soll uns heute in der Predigt begleiten und ich lade euch herzlich ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Ich hoffe, jeder hat seine Bibel dabei. Wenn nicht, schaut bei eurem Nachbarn mit rein. Der Text befindet sich in Lukas 7. In Lukas 7. Der Hauptmann von Kapernaum. Kapernaum ist eine Stadt, die, hier seht ihr eine Karte von Israel, sehr nördlich in Israel lag. Ihr seht, unten ist das Tote Meer, links ist das Mittelmeer und ganz oben der See Genezareth. Und hier habe ich mal rangezoomt für euch, hier lag Kapernaum. Und Kapernaum wird tatsächlich in Matthäus 9 als die Stadt Jesu bezeichnet. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, aber Jesus ist doch in Nazareth geboren, oder? Ja, das stimmt. Jesus ist in Nazareth geboren, aber in Matthäus 4 lesen wir, dass Jesus nach Kapernaum gezogen ist. Ja, er hat dort gelebt, er hat dort gewohnt und hat das zum Zentrum von seinem Wirken gemacht. Also eine ganz wichtige Stadt. Und ich habe hier euch auch eine Vogelperspektive mitgebracht, wie sie heute aussieht. Das ist eine Ausgrabungsstätte hier direkt am See Genezareth. Klein, aber fein. Es war damals eine kleinere Stadt, ein großes Dorf vielleicht, also 600 bis 1000 Leute haben dort zur Zeit von Jesus gelebt. Und hier auch ein paar Ausschnitte von unserer Israel-Reise, selbstgemachte Fotos von mir. Ihr seht hier unten auch den Philipp Rups und den René Gehring, als wir die Stadt betreten haben. Natürlich ein Touristenzentrum heutzutage. Hier könnt ihr sehen eine alte Synagoge, die dort steht. Sie wird ungefähr auf das 4., 5. Jahrhundert nach Christus datiert. Und wir haben hier diese Synagoge betreten, haben uns umgeschaut, haben es genossen. Ja, es war mal interessant, einfach in dieser Stadt Kapernaum unterwegs zu sein. Und genau hier befinden wir uns jetzt, wenn wir diese Geschichte lesen. Also wir steigen ein in Lukas 7, ich lese ab dem ersten Vers. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Er ist hier Jesus Christus. Jesus hat fertig gelehrt und betritt die Stadt. Vers 2, und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Jetzt mag sich einer die ein oder andere Frage stellen vielleicht, wer ist denn dieser Hauptmann? Was ist denn überhaupt ein Hauptmann damals gewesen? Ich weiß nicht, wer von euch ein begeisterter Asterix- und Obelix-Leser in seiner Kindheit war. Ich war es. Ich habe gerne auch die Comics geschaut und ich habe euch einen Centurio aus Asterix und Obelix mal mitgebracht, dass ihr es mal sehen könnt, wie Asterix und Obelix sich so einen Centurio vorgestellt haben. Aber um das Ganze noch ein bisschen historischer, korrekter zu zeigen, hier ein Bild von Wikipedia. Das war ein Centurio. Ja, ein Hauptmann. Centurio, im Namen steckt schon Hundertschaft drin. Und ein Hauptmann war ein militärischer Anführer. Er hat über 100 Leute den Überblick gehabt, hat sie militärisch ausgebildet und sogar noch in den Krieg geführt. Also er war ein richtiger römischer Macher, der Centurio. War nicht irgendeiner. Dieser Centurio kommt hier jetzt zu Jesus und bittet um seinen Knecht. Das Wort ist hier im Griechischen steht doulos, steht auch für Sklave. Sein Sklave liegt krank im Sterben. Jetzt Frage an euch. Angenommen, ihr hättet jetzt eine Firma und ihr kriegt mit, dass einer eurer Angestellten in dieser Firma todkrank im Sterbebett liegt. Wie viel ist dieser Angestellte für euch wert noch für eure Firma? Also ich meine, es ist schade. Bestimmt haben wir auch ein Mitleidsgefühl für diesen kranken Angestellten aus unserer Firma, aber er bringt der Firma nicht mehr viel, oder? Er liegt kurz vor dem Tod. Also bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig, als ihn zu kündigen oder so. Ich meine, das war ein Sklave eines Centurios und er lag krank im Bett. Und das, was er macht, ist nicht, okay, ich kündige ihn. Nein, er hält Ausschau nach jemandem, der ihm helfen kann. Er will sich um diesen Knecht kümmern. Er lag ihm am Herzen, er war ihm wichtig. Ein guter Mann, glaube ich, dieser Centurio. Auch etwas sehr Interessantes an dieser Geschichte ist, dass in Vers 3 steht, dass er die Ältesten der Juden sandte, um diesen Knecht zu heilen, um Jesus zu erreichen. Die Ältesten der Juden waren damals so die Anführer von der Stadt. Sie waren auch die Oberhäupter von der Synagoge. Und das zeigt mir auch ein bisschen, dass der Centurio Anstand hatte. Claudio, warum hatte der Centurio Anstand? Ja, weil es damals im Alten Osten eine Gepflogenheit war, über Mittelsmänner zu arbeiten. Es war ganz üblich, man sendet Mittelsmänner aus, um eine Botschaft zu überbringen und das hat er hier auch gemacht. Aber vielleicht hat er noch im Hinterkopf gehabt, dass er eigentlich ein unreiner Heide ist. Jesus würde unrein werden, wenn er zu ihm einkehrt ins Haus. Sein Ruf würde vielleicht beschädigt werden. Vielleicht hatte Centurio auch das im Hinterkopf gehabt, als er die Ältesten gesandt hat. Ich lese weiter ab Vers 4. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, Er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge gebaut. Das Wort, das wir hier im Griechischen finden für er ist es wert, ist das Wort Axios. Man kann es auch als würdig, wert, angemessen übersetzen. Was die Ältesten hier im Prinzip sagen, ist, ey, er ist so ein guter Mann, er hat so viel Gutes gemacht, er ist es wert, du musst ihm ja eigentlich helfen. Und vielleicht kennen wir dieses Denken aus unserem Leben auch manchmal. Ja, er ist es wert, dass du ihm hilfst, weil er ist erfolgreich im Leben. Er fährt sogar einen Lamborghini. Er hat richtig Erfolg im Leben. Er hat es richtig gut gemacht. Er hat schon sein Eigenheim aufgebaut. Ihm solltest du zur Seite stehen. Ist ein guter Mann. Er predigt so oft in der Gemeinde. Er ist ein guter Mann. Sie hilft immer in der Suppenküche. So eine gute Frau. Sie ist es wert, dass du ihr hilfst. Wie oft denken wir auch in Leistungen? Wie oft definieren uns unsere Erfolge? Ich muss ehrlich zugestehen, selbst in meiner Beziehung zu Gott ist mir so Denken auch schon passiert, sage ich jetzt mal. Ich weiß noch, als ich damals zum Glauben gefunden habe, da habe ich ein großes Wunder in meinem Leben erleben dürfen. Ich war drogensüchtig, ich war extrem nikotinabhängig, ich habe sehr viel chemische Drogen genommen und als ich dann so zu Jesus finden wollte, konnte ich nicht aufhören damit. Und ich habe es versucht und ich habe alle meine Zigaretten weggeworfen und in Müll gehauen und habe dann, ja, ich rauche jetzt nicht mehr, mir das vorgenommen. Und auf der nächsten Party hatte ich wieder eine Schachtel Kippen in der Hand. Okay, noch ein neuer Versuch, ein paar Wochen später, wieder versucht, alles weggeworfen und ich höre jetzt auf zu rauchen, ich gehe mit Jesus. Und wieder bin ich rückfällig geworden. Und dieser Kreislauf hat sich mehrmals wiederholt in meinem Leben und irgendwann, ich kann mich noch erinnern, als ich wieder rückfällig geworden bin, war ich so am Boden zerstört und ich habe mich in mein Bett gesetzt und ich habe einfach nur gedacht, Gott, wie kann das sein, dass ich schon wieder das gemacht habe? Ich habe mich doch entschieden, ich will mit dir gehen, ich habe mich doch entschieden, ich will frei sein davon, ich habe mich doch entschieden, alles dir zu geben und trotzdem mache ich es wieder. Und ich war so verzweifelt und in meiner Trauer habe ich einfach nur gebetet, Gott, bitte, wenn du kannst, nimm es mir. Nimm mir diese Sucht weg. Nach diesem Abend habe ich nie wieder irgendeine Droge genommen. Es war ein Wunder. Es war ein Wunder, was Gott gemacht hat in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich sonst losgekommen wäre von diesen Süchten. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, es gab auch andere Zeiten in meinem Glaubensleben, wo ich so viel gebetet habe für eine Sache. So oft Gott darum gebeten habe, Gott, bitte nimm mir das. Ich struggle schon so lange mit dieser Sünde, aber nimm es mir doch bitte. Ich will einfach nur ganz dir gehören. Ich will einfach nur dir nachfolgen. Und trotzdem hat es mir bis heute nicht weggenommen. Und ja, auch ich habe dann gedacht, Herr, ich gebe mein ganzes Leben dir hin. Ich studiere Theologie. Ich gebe mein Bestes, um meine Andacht immer zu machen, mit dir mich zu connecten und trotzdem nimmst du es mir nicht weg. Wenn jemand das doch weggenommen bekommen soll, dann doch ich, oder? Ich meine, ich gebe dir ja alles. Und selbst ich habe manchmal in Leistungen gedacht. Ich bin es doch wert, dass du es mir nimmst. Ich möchte jetzt nicht über das Gebet mit euch sprechen. Das ist ein anderes großes Thema. Wen es interessiert, der möge das Buch von John Packham lesen, Why We Pray. Super Buch. Ich möchte meinen Fokus jetzt auf was anderes legen. Und so auf den Fokus. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie Slackline laufen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von jemandem, der Slackline läuft. Sieht ziemlich gefährlich aus, oder? Aber beim Slackline laufen ist es so, wenn du auf dieser Linie, auf diesem Band balancierst, dann solltest du nicht immer nach unten schauen, weil du sonst ganz schnell runterfallen kannst. Sondern man sagt, man soll immer nach vorne schauen, Und dann kann man die Stabilität wahren, man kann sich lang manövrieren und vielleicht sogar mit viel Übung das Ziel schaffen. Das kann der eine oder andere von euch gerne auch da hinten ausprobieren. Wir haben ja eine Slackline auf dem Campus. Ich bin nicht so gut darin. Ist es nicht im Glauben auch so? Wenn wir nur nach unten schauen, auf uns selbst, auf unsere Probleme, dann können sie uns so viel schneller zu Fall bringen, weil wir eben so schwach sind. Aber wenn wir nach oben schauen auf Jesus und uns auf ihn konzentrieren, dann fällt es uns viel, viel leichter, nach vorne zu gehen. Mein Freund, meine Freundin, das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte. Für die Dinge, die dir schwerfallen in deinem Leben, für die Momente, wo du strugglest, für die Momente, wo du dich schlecht fühlst, wo du das Gefühl hast, wie soll Gott mir das vergeben, wie soll ich da rauskommen? Schau doch einfach mal auf ihn. Schau einfach mal hoch und schau ihn an. Dieser Perspektivenwechsel hat mir persönlich auch sehr geholfen. Als ich das erste Mal so richtig realisiert habe, boah, ich gucke Gott an und ich merke, Gott hat einfach mich berufen, Pastor zu werden, obwohl ich auch noch so fehlerhaft bin, obwohl ich noch mit so vielen Problemen zu kämpfen habe. Er hat sich trotzdem für mich entschieden. Gott hat David als König berufen. Er hat ihn vor den Feinden bewahrt. Er hat ihm Siege geschenkt, Erfolge geschenkt. Und das, obwohl er wusste, dass er eines Tages an Bathseba und an ihrem Ehemann sich hart versündigen wird. Trotzdem hat er ihn berufen. Trotzdem hat er ihn gesegnet. Gott segnet uns nämlich nicht einfach nur aufgrund von unseren tollen Dingen, die wir machen, sondern Gott segnet uns einfach nur, weil er gut ist, weil er Potenzial in uns sieht, weil er uns voranbringen möchte. Wenn ich jetzt Zeit reisen könnte, würde ich das den Juden damals auch sagen, die auf diese großen Werke von diesem Hauptmann gesetzt haben. Und sie sagen in Vers 5 sogar, er hat uns die Synagoge erbaut. So ein bisschen... Jesus, hilf doch diesem Mann. Er hat unser Gemeindezentrum hier gebaut. Er ist so ein guter Mann. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern war von dem Haus, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt auch ich mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Hier in Vers 7 kommt das verwandte Wort zu unserem vorherigen in Vers 4 vor. Axio, ein Verb in diesem Fall, für wert oder für würdig halten. Was für ein Kontrast! Die Juden zuerst, die sagen, ja, es ist wert. Und der Hauptmann sagt, ich bin es nicht wert. Schick doch nur ein Wort, sprich doch nur ein Wort. Der Hauptmann ist anders. Wir lesen in Johannes 4 von einer Geschichte, wo Jesus auch in Kapernaum den Sohn von einem königlichen Beamten heilt. Ja, mit Sicherheit wird der Hauptmann schon davon gehört haben. Mit Sicherheit hat er schon von Jesus gehört und ihn gekannt. Aber was ich hier sehe, zeugt von großem, tiefen Glauben. Sprich nur ein Wort und er wird gesund werden. Jesus hat so sehr gelitten unter seinem eigenen Volk, so stelle ich es mir vor. So viele Wunder hat er gemacht für die Juden. So oft war er für sie da. So oft hat er ihnen bestimmt zugehört, oder? Er muss sich Zeit genommen haben für diese Menschen. Aber sie haben so oft nicht an ihn geglaubt. Und so oft haben sie an ihm gezweifelt. Aber hier ist dieser eine Hauptmann, der sogar noch ein Heide ist. Und er glaubt an ihn. Meine Lieblingsautorin, sie schreibt, Die Gnade Jesu hat sein Herz berührt. Er glaubt nicht nur an Jesus als einen Wunderheiler, sondern als den Freund und Erlöser der Menschheit. Unfassbar, oder? Ich lese es nochmal vor. Er glaubt nicht nur an Jesus als einen Wunderheiler, sondern als an den Freund und Erlöser der Menschheit. Was hat er nicht alles in Jesus gesehen? Der Hauptmann spricht jetzt weiter in Vers 8. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Und auch ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu dem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Ich habe mich manchmal, als ich noch die Geschichte so die ersten Male gelesen habe, habe ich mich manchmal gefragt, gibt der Hauptmann hier eigentlich gerade an? Boah, ich habe so eine Macht. Ich sag denen, was sie machen sollen, und sie machen es einfach. Gibt der hier so ein bisschen vor Jesus an? Nein, ich glaube, was der Hauptmann hier macht, ist, er bezeugt eigentlich seinen Glauben an Jesus mit dem, was er kennt. So wie die Polizei da draußen in Braunau die Macht hat, Leute einfach festzunehmen, wenn sie der Meinung sind, dass sie Böses machen, so hat Jesus Macht, Leuten das Leben zu geben. Oder? So stelle ich mir das vor, muss der Hauptmann gedacht haben. So wie ich Leuten bestimmen kann, weil ich ja über ihnen stehe, weil ich ja ihr Herr bin, weil ich ja ihr Zenturio bin, so hat Jesus die Macht, Leben zu geben, weil er doch der Herr des Lebens ist. Hier sehen wir wieder diesen Glauben, den der Hauptmann an Jesus hatte. Und darum verwundert es mich nicht, wenn ich Vers 9 lese, was für mich der absolute Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte ist. Denn in Vers 9 steht, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was? Was hat Jesus gerade gesagt? Einen so großen Glauben hat er in Israel nicht gefunden? Aber wie soll das möglich sein? Das ist doch ein Heide, oder? Der ist doch unrein eigentlich. Wie kann er den größten Glauben aus ganz Israel haben? Und ich meine, Jesus hat viel in Israel gewirkt. Er hat hauptsächlich für die Juden gewirkt, oder? In seiner Zeit, er war ganz viel unter den Juden unterwegs. Er hat sie gelehrt, er hat Gleichnisse über das Himmelreich erzählt und so. Ja, er war der Messias, auf den die Juden doch eigentlich so lange gewartet haben. Und dann sagt er das? Ihr Juden, wo seid ihr? Da ist doch euer Messias. Ich stelle es mir ein bisschen so vor, wie wenn ein buddhistischer Bürgermeister als Gast das Gemeindezentrum betritt, der wirklich nichts mit dem Christentum am Hut hat in seiner Religion. Und Jesus schaut diesen Mann an. Einen so großen Glauben habe ich in ganz Bogenhofen nicht gesehen. Das Wort, das hier für Glauben steht, ist Pistis. So, Pistis. Sagt mal alle gemeinsam, Pistis. Pistis. Yes. Pistis ist das griechische Wort für Glaube. Aber man kann es auch als die Treue oder das Vertrauen übersetzen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Das Vertrauen. Es gibt so ein griechisches Wörterbuch. Wenn der Hannes da ist, er wird jetzt bestimmt grinsen. Das ist so ein dicker Wälzer. Das ist ein Wörterbuch, wo lauter griechische Wörter ganz ausführlich erklärt werden. Der Walter Bauer nennt man ihn. Und zu dem Wort Pistis, das Vertrauen auch bedeutet, schreibt er hier, das Vertrauen in Christus, den Glauben an und dem Vertrauen auf die Hilfe des irdischen Herrn in leiblicher und seelischer Not. Dieses Wort beschreibt das Vertrauen, das wir in Jesus haben, dass er da ist, dass er uns hilft. Ich frage euch, wie kann so ein Vertrauen eigentlich entstehen? Ich meine, ich habe es in der Kindergeschichte für euch Kinder schon ein bisschen angesprochen, vielleicht erinnert ihr euch. Es entsteht nicht von heute auf morgen, oder? Ich gebe euch ein Beispiel, wenn ich jetzt das erste Mal Martin Pröbsle kennenlernen würde. Ich schüttel ihm die Hand, habe noch nie was von ihm gehört. Ich weiß nicht, dass er Theologieprofessor ist. Ich weiß nicht, wer er ist oder was er macht. Ich einfach, hallo, ich bin der Claudio. Ja, ich bin der Martin. Würde ich ihm direkt meine tiefsten Geheimnisse anvertrauen? Nein, oder? Nein, würde ich nicht. Aber ich meine, wenn ich ihn dann kennenlerne über die Zeit und ich lerne ihn kennen als einen liebevollen Menschen, als jemanden, der auch Rat geben kann, als jemanden, der einem zur Seite stehen kann, dann merke ich, hey, ich kann ihm vertrauen. Und dann öffne ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr und ich vertraue ihm mehr. Und das ist der Punkt. Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen. Vertrauen ist eine Sache, die wachsen muss, die wir lernen mit dem Kennenlernen. Wenn wir die Person kennenlernen, dann können wir auch vertrauen. Ich glaube, das, was der Hauptmann von Kapernaum von Jesus gehört hat, hat ihn so beeindruckt, so getroffen. Es muss was mit ihm gemacht haben, dass er ihn kennengelernt hat, dass er gesehen hat, diesem Mann möchte ich vertrauen. Dieses Vertrauen, das der Hauptmann hatte, hat einen Output, hat ein Ergebnis. Und in Vers 10 lesen wir davon. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den Krankenknecht gesund. Sein Knecht ist gesund. Sein Knecht lebt. Ich meine, was für eine Freudenbotschaft, oder? Es geht ihm wieder gut. Dieses Bild, das ChatGPT für mich erstellt hat, versucht es so ein bisschen auszudrücken. Der Knecht strahlt. Freude herrscht im Haus. Aber die Frage, die mich jetzt so sehr beschäftigt, wie kann ich auch so vertrauen wie dieser Hauptmann von Kapernaum? Wie können wir diesen Pistis, diesen Glauben, dieses Vertrauen erlangen? Alle noch so frommen Bogenhofener konnten diesem Heide nicht das Wasser reichen. Was für ein Vorbild für uns. Dein Vertrauen in Jesus wird gestärkt, wenn du ihn ansiehst. Und wenn ich das verstehe, dann wundert es mich nicht, warum Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, durch Anschauen wirst du verändert. Wenn wir ihn sehen, macht es was mit uns. Aber ich spanne es noch ein wenig weiter. Wenn du ans Kreuz gehst und Jesus siehst, wie er dort oben ist, dann wirst du verändert. Dann, wenn du das begreifst, was dort passiert ist, wirst du anfangen, Jesus zu lieben. Du wirst anfangen, ihn zu bewundern. Du wirst anfangen, nicht mehr genug von ihm zu bekommen. Johannes schreibt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Verständnis von seiner Liebe ist das, was dich ihn lieben lässt. Wenn ich das verstehe und das sehe, dann muss ich sagen, hey Centurio, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Doch, ich glaube, ich kann jetzt auch so glauben wie du. Ich glaube, ich kann jetzt auch so vertrauen auf Jesus wie du. Wenn du das nächste Mal dich fern von Gott fühlst, wenn du das Gefühl hast, du erlebst Gott irgendwie nicht so richtig, wenn du das Gefühl hast, ich habe Schwierigkeiten in meiner Zeit mit Gott, Andacht mit ihm zu machen, mit ihm zu sprechen, mich mit ihm zu verbinden, dann lade ich dich doch das nächste Mal ein, auf ihn zu schauen. Und dann ist es vielleicht weniger ein, ich schaue nur auf die Probleme und auf das, was schwer läuft und ich komme fast zu Fall, sondern es ist ein, oh, Ich schaue auf ihn und das bringt mich nach vorne. Paolo Veronese hat ein schönes Bild gemalt, wie ich finde. Und der ein oder andere mag jetzt sagen, hey, aber Paolo, das stimmt doch nicht ganz, was du da gemalt hast, oder? Ich meine, er ist nicht selber zu Jesus gekommen, sondern es waren die Ältesten, die er geschickt hat. Aber ich glaube, an diesem Bild kommt was ganz anderes zu tragen. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt an dem, was Paolo Veronese gemacht hat. Er hat dargestellt, wie dieser Hauptmann nur so zu Jesus stürmt. Jesus, bitte hilf mir. Er kann nicht anders. Er muss ihn erreichen. Und das macht ihn aus. Diese Sehnsucht zu Jesus. Er hat Jesus gesehen. Er kann nicht anders, als zu ihm zu kommen. David drückt es in seinem berühmtesten Psalm so aus: Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Die Erkenntnis über Gottes Charakter, oder? Güte und Gnade sind immer bei ihm. Das ist Gottes beständige Güte. Er hat ihn gesehen, er hat es verstanden. Und dann kommt die Reaktion: Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ich will immer bei meinem Retter Jesus Christus sein. Diese Erkenntnis wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Möge unsere Liebe an Jesus wachsen, reifen, wenn wir ihn ansehen und seine Schönheit sehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.